Ich fange einfach mal an. Mein Name ist Serdar Ablak. Ich bin zweiter Vorsitzender beim Rohdialog e.V. Wir haben den Sitz in Essen. Ich selber wohne im Kreis Kleve und bin zurzeit als DAZ-DAF-Lehrer tätig. Vom Fach bin ich Soziologe. Als nächstes habe ich den Volkan.
Ja, ich hoffe, ihr hört mich auch. Und zwar bin ich mit dem Serdar zusammen im Ruhrdialog tätig. Und wir arbeiten eben schon seit Jahren im Vorstand zusammen. Und ich bin auch Lehrer vom Beruf her eigentlich. Ich bin heute nicht offiziell als Sprecher oder Redner angemeldet, aber bin durchaus dann auch für technische Sachen dann auch da und begleite das Programm einfach mal mit.
Okay, danke schön. Ich würde die Vorstellungsrunde vielleicht zuerst auf die Sprecher begrenzen. Wir können nachher vielleicht noch eine größere Runde machen. Und deswegen würde ich bitten, Pater Altfried sich als nächstes vorzustellen.
Ja, guten Abend hinein in die Runde. Ich bin der Pater Altfried von der Abtei Hamborn hier in Duisburg. Ich lebe also in einer katholischen Ordensgemeinschaft, bin gleichzeitig auch katholischer Priester hier im Duisburger Norden. Und dadurch haben wir auch so ein bisschen Kontakt zu unseren muslimischen Nachbarinnen und Nachbarn, mit denen wir schon Gott sei Dank öfter Fastenbrechen feiern konnten. Diesmal ist es leider immer noch nicht möglich. Wir hoffen sehr bald darauf, dass es auch wieder möglich wird. Allen muslimischen und Mithörerinnen und Mitsprecherinnen und Mitsprechern wünsche ich zunächst mal einen guten Einstieg in den Ramadan.
Vielen Dank, Pater Altfried. Als nächstes würde ich dann bitten, Kübra sich vorzustellen.
Hallo, guten Abend auch meinerseits und einen gesegneten Ramadan. Ich bin Kübra Daikilic. Ich habe islamische Theologie studiert und jetzt bin ich in Berlin und mache meinen Master in Religion und Kultur. Genau, ich komme aus Bayern und habe den großen Sprung nach Berlin gemacht und heute spreche ich auch aus Berlin. Danke für die Einladung.
Danke, dass du teilnimmst. Und als letztes habe ich dann noch den Sören.
Ja, hallo, Sören Asmus, Pfarrer im Evangelischen Kirchenkreis Duisburg, im Referat für interreligiösen und interkulturellen Dialog. Jetzt weiß man schon nach dem Titel, was ich mache und wo ich herkomme. Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass wir in dieser Runde zusammenkommen und einen anderen Weg haben, den Ramadan gemeinsam zu begehen, zu dem ich auch allen muslimischen Freundinnen und Freunden ganz herzlich Gottes Segen wünsche.
Vielen Dank, Sören. Ich würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht auf das Du einigen, wenn das für euch alle okay ist. Das macht die Kommunikation etwas einfacher. Ich würde auch kurz mit meinem Impuls beginnen. Die PDF dürftet ihr alle bekommen haben. Für die, die es noch nicht haben, kann ich es eben vielleicht in den Chat schicken. Dann kann man das vielleicht auch noch mitverfolgen. So. Genau, unser Thema heute sind die Formen des Gebets. Die Ethik und Charakterbildung nach universellen menschlichen Werten sind von großer Bedeutung im Islam. Denn eine Person, die zwar regelmäßig betet, aber keine Acht auf ethische Werte gibt, hat nichts durch die Gebete gewonnen. Die Ethik und das gemeinnützige Handeln sind die Umsetzung des Gebets im sozialen Leben, was im Koran und in der Sunna hochgeschätzt wird. Alle von Gott dem Menschen auferlegten Pflichten gelten als Gebet. Das tägliche Hauptgebet, damit ist das fünfmalige Gebet gemeint, ne, das für alle Muslime Pflicht ist. Das Fasten im Monat Ramadan, die Pilgerfahrt und so weiter. Gebete haben also verschiedene Formen. So gibt es neben dem verbalen Bittgebet auch das Nonverbale. Die Gebete müssen jedoch mit Tatgebeten bzw. Handlungen unterstützt werden, sodass sie als solches gelten. Zum Beispiel für ein Eigenheim beten reicht nicht aus. Also wenn man ein eigenes Heim haben möchte, dann sollte man nicht nur beten oder etwas anderes, dann sollte man auch zusätzlich vielleicht zum Gebet die Immobilienanzeigen durchblättern als Beispiel. Zeitnosi erwähnt im 5. und 21. Wort, dass unter der Voraussetzung, dass das tägliche Hauptgebet verrichtet wird, selbst die tägliche Arbeit zum Gebet werden kann. Dadurch würde man einen Zustand erlangen, in dem man den größten Teil des Tages im Gebet ist. Das tägliche Gebet ist der Grundpfeiler des religiösen Lebens und eine der 5 Säulen im Islam. Nach dem Glauben an Gott ist das Hauptgebet die vorrangigste Aufgabe des oder der Gläubigen. Mohammed, Friede sei mit ihm, brachte diese Verantwortung wie folgt zum Ausdruck. Das Erste, wozu der Mensch am Tag des Gerichts in Rechenschaft gezogen wird, ist das Hauptgebet. Das Hauptgebet hilft uns, unser alltägliches Leben auch in kritischen Zeiten aufrichtig zu führen. Der erhabene Gott sagte Folgendes und bittet durch Geduld und Hauptgebet um Hilfe. Und sicherlich ist das Hauptgebet eine große Last, außer für die Demütigen, die glauben, dass sie ihrem Herrn begegnen werden und dass sie zu ihm zurückkehren. So wie der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, durch die Himmelfahrt Miraj das 5-malige Gebet den Musliminnen gebracht hat, wird das tägliche Gebet bei Musliminnen als die Himmelfahrt der Gläubigen bezeichnet. Der oder die Gläubige ist während dieser Situation Gott am nächsten. Das Hauptgebet läutert alle seelischen Verunreinigungen. In einem Hadith, also Ausspruch des Propheten, Friede sei mit ihm, wird diese Eigenschaft des Hauptgebets wie folgt dargestellt. Was meint ihr, wenn vor der Haustür von einem von euch ein Fluss durchfließt und sich diese Person jeden Tag 5-mal in diesem Fluss wäscht, verbleibt dann noch etwas von seiner Verunreinigung? Gott löscht und tilgt eure Sünden mit den 5 Gebeten. Dass die Herzen des oder der Gläubigen mit dem Gottesgedenken und der Hingabe an Gott Ruhe finden, wird im Koranvers Ar-Ra'd 13,28 wie folgt beschrieben. Jene, die glauben und deren Glaube fest verankert ist und deren Herzen Ruhe und Zufriedenheit finden im Gedenken an ihn und in der vollkommenen Hingabe an Gott. Seid euch dessen bewusst, dass es im Gedenken an ihn und in der vollkommenen Hingabe an Gott ist, dass die Herzen Ruhe und Zufriedenheit finden. Das Thema Gebet findet auch oder spielt eine große Rolle, vor allem in gewissen Zeiten. Also seien es jetzt spirituelle Zeiten, das kann aber auch weltliche, zum Beispiel Krisenzeiten sein. Und da gibt es auch wohl verschiedene Formen des Gebets. Sören, vielleicht möchtest du das ja mal kurz kommentieren.
Ja, vielen Dank. Nun sind wir Christinnen und Christen uns ja nach Konfessionen einig, dass wir uns nicht einig sind, aber aus meiner protestantischen Perspektive kann ich vielleicht 2, 3 Dinge sagen, die dann ergänzt werden sollten aus römisch-katholischer Sicht. Da wäre ich sehr dankbar. Für mich ist immer wieder sehr hilfreich und beeindruckend die Frömmigkeit muslimischer Freundinnen und Freunde zu erleben und der hohe Respekt, den die Menschen für ihr Gebet haben. Und als jemand in einer Glaubensform, die sehr arm, in Anführungszeichen, an festen liturgischen Formen ist, ist es einerseits überraschend zu sehen, wie konkret und ernsthaft diese 5-maligen Gebete vollzogen werden. Es ist so, dass auch Protestantinnen und Protestanten verschiedenen Tageszeiten ihre Gebete vollziehen, die aber eben in der Form sehr viel freier sind. Wir haben vor allem das Vaterunser, wie alle Christinnen und Christen, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Und in diesem Gebet sind auch alle Hoffnungen, alle Zusagen und alle ethischen Weisungen implizit und explizit mit enthalten, die für uns Christinnen und Christen leitend sind. Generell denke ich, dass sowohl die feste Form die man verinnerlicht und die man wiederholt und die in ihrer Wiederholung den ganzen Körper einbezieht, als auch die sehr reduzierte, sehr freie Form jeweils ihre eigenen Vorteile haben. Aber eine Sache, denke ich, ist ganz gewiss, auch wenn der Stellenwert des ethischen Handelns in den Religionen in Bezug auf das Gebet und in Bezug auf die Beziehung zu Gott jeweils unterschiedlich ausgedeutet wird, so denke ich, ist doch auch für Christinnen und Christen vollkommen klar, dass ihre Beziehung zu Gott sowohl im Gespräch mit Gott, so verstehen wir das Gebet in allererster Linie, sowohl im Gespräch mit Gott liegt, als auch im Handeln in der Nachfolge Jesu Christi. Das heißt, Ethik und Gespräch mit Gott, Ethik und Theologie, Frömmigkeit bezieht sich auf das Leben, auf das Denken, auf das Sprechen. Viele Dinge, wie das nicht enden wollende Gebet, auch in der Orthodoxie zum Beispiel, wo es Frömmigkeitsformen gibt, die den ganzen Tag über im Hinterkopf ihr Gebet vollziehen, was sehr einfach ist, aber eine ständige Gottesbeziehung etabliert, oder auch die Formen des Stundengebetes und Ähnliches. Viele Formen des Gebetes sind ähnlich, regen zu ähnlichen Gedanken und Reaktionen an, wie das, was du, Sir, da gerade gesagt hast. Und ich denke, dass der Wunsch des Menschen, mit Gott ins Gespräch zu kommen und die Beziehung, die dadurch entsteht, für uns Christinnen und Christen am besten in der Einleitung des Vaterunsers ausgedrückt wird: Vater unser, der du bist im Himmel. Dadurch wird durch die Ansprache eine Beziehung hergestellt. Eine Beziehung, die die Beziehung zum leiblichen Vater und zur leiblichen Mutter zwar als Bild nimmt, aber bei weitem übersteigt. Und ich denke, diese Beziehung eines Kindes zu den Eltern, eines Kindes zum Vater, wie sie in der Zeit Jesu Christi gelebt wurde, ist das Bild, das uns auch heute prägt, nämlich eine Beziehung zu Gott, der im Gebet uns hört, der sich im Gebet ansprechen lässt und der zugesagt hat, dass er das Gebet, was an ihn gerichtet ist, nicht unbeantwortet lässt. Ob der eigene Vater in der eigenen Biografie diesen Vorstellungen jeweils gerecht wurde, ist eine ganz andere Frage. Aber das Bild des Vaters ist nicht biologisch gemeint, sondern eben als Beziehung. Ich wende mich zu dem einen Ursprung, einem der Ursprünge, von dem ich herkomme. Ich wende mich dorthin, wo ich getragen werden kann und kann, und damit möchte ich schließen, eben diesem Vater, den ich anrede, alles vortragen, was mich beschäftigt. Und deswegen gibt es diese vier Formen des Gebets, nämlich die auch im Vater unser mit enthalten sind: das Lob, der Dank, die Bitte und auch die Klage. Und ich denke, gerade in der jetzigen Zeit können wir sehr dankbar sein als Menschen, die vor Gott stehen, dass Gott uns ermutigt hat und eröffnet hat und erlaubt hat, auch die Klage vor ihn zu bringen, ja, sogar bis dahin, ihn anzuklagen, in dem Wissen, dass er derjenige ist, der unser Leid wegnehmen wird. Ich möchte jetzt hier erstmal abschließen.
Dankeschön, Sören, für deinen Beitrag. Also wir müssen jetzt nicht so kurze Beiträge, also jetzt vielleicht für die anderen nochmal, es geht jetzt nicht darum, dass wir längere Beiträge hier vortragen, sondern wenn einem was dazu zum Beispiel einfällt zu dem Thema, dass man das dann vielleicht auch erwähnen kann. Ich fand das aber sehr beeindruckend, Sören, und mir ist auch ein Wort eingefallen oder aufgefallen, was du jetzt ein bisschen wiederholt hast, das Wort Beziehung. Vielleicht hätte man ja auch noch, bevor wir über Gebete sprechen sollten, vielleicht über Beziehung sprechen müssen, die Beziehung zu Gott, vielleicht wäre das ja etwas Grundlegenderes. Ja, also ihr könnt auch ruhig dazwischen grätschen, ihr müsst jetzt nicht immer irgendwie darauf warten, dass ich euch dran nehme oder so. Ihr seid auch frei, jetzt in die Runde zu sprechen.
Okay, dann taste ich mich mal vorsichtig heran.
Bitte.
Ja, Beziehung ist tatsächlich sehr wichtig. Ich meine, im Hauptgebet, was wir jetzt vorhin im Input auch gehört haben, ist es ja wirklich ein Treffen quasi mit Gott und ein Sprechen mit Gott, was Sören ja auch vorhin gesagt hat. Aber darüber hinaus, Gebet hat wirklich verschiedene Formen. Ich kenne auch zum Beispiel in meinem Umkreis atheistische Freundinnen, die auch mal in der Not zu Gott beten. Und das ist vielleicht nicht unbedingt so gemeint wie bei mir, dass ich dann zu bewusst zu Gott bete und von Gott dann tatsächlich auch was verlange. Aber dass dieses von Gott etwas zu bitten, im Gespräch zu sein, das ist, glaube ich, auch so was wie eine Kultur auch, muss nicht unbedingt immer mit einer Religion in Verbindung stehen, oder das macht man auch irgendwie so automatisch, was natürlich jetzt nicht unbedingt heißen soll, dass nur in der Not gebetet wird, von meiner Seite aus. Wir hatten ja jetzt, wie gesagt, die Beziehung und das Gespräch mit Gott, und wir haben ja auch vom Miraj gehört. Die Himmelsreise. Und da war es ja tatsächlich so, dass der Prophet, Friede sei mit ihm, mit Gott, ohne einen Vorhang dazwischen zu haben, gesprochen hat. Und bei uns Menschen, wenn wir davon ausgehen, dass unser Hauptgebet auch eine Art Miraj ist, dann ist es natürlich umso erfreulicher, auch wenn ich in dieser Situation Gott nicht sehen kann, kann ich dennoch Gott spüren, und ich weiß, ich bin im Gebet bei Gott, mit Gott, und auch wenn Gott mich 24 Stunden hört und sieht, weiß ich, dass in diesem Moment, dass da die Beziehung am stärksten ist, weil ich dann ganz bewusst vor ihm quasi stehe und ganz bewusst mir Zeit nehme und diese Zeit eben auch mit Gott verbringen möchte. Und ich finde, das ist natürlich auch wirklich sehr wichtig, weil wenn ich jetzt mit der Beziehung, mit der familiären Beziehung oder freundschaftlichen Beziehungen ansehe, eine Beziehung lebt davon, dass man sie pflegt, dass man die Freunde, die Familie anruft, dass man sich beschenkt, dass man sich umeinander kümmert. Und ich weiß, Gott hat mir das Leben geschenkt, und ich habe quasi vom Null ein ganzes Leben bekommen. Ich bin gesund, ich kann arbeiten, ich kann studieren. Und dafür die Dankbarkeit zu zeigen und das dann auch natürlich gewollt zu zeigen, bedeutet mir persönlich sehr viel. Und ja, erstmal so viel.
Okay, danke schön.
Wenn ich gleich anschließen darf, also die Kübra hat das sehr schön beschrieben und der Sören natürlich auch schon, das Wort mit der Beziehung. Wir nennen uns ja Religion, Religio, Rückbindung. Wir fühlen uns rückgebunden an den, von dem wir ausgegangen sind, der uns selbst ins Dasein gerufen hat. Und das machen wir auch durch unser Beten immer wieder, uns selbst bewusst. Und ich dachte gerade so bei dem, was die Küpper erzählte, daran, manchmal ist es mir so, wie wenn ich als kleines Kind in einen dunklen Keller hinabsteigen muss oder durch einen dunklen Wald gehen muss, und dann immer wieder den Kopf wende und gucke, ob der Vater oder die Mutter noch hinter mir sind, ob sie mich begleiten auf diesem Weg. Und das sind so Momente, wo ich in ein sehr persönliches Gebet hineingehe. Dann haben wir natürlich auch umgekehrt in unserer Gemeinschaft ein feststehendes Gebet, das ähnlich wie das große Gebet, von dem ihr gerade im Islam gesprochen habt, von dem Hauptgebet, das ähnlich versucht, den Tag zu gliedern, immer wieder bestimmte Pausen einzulegen im Laufe des Tages, um mich zurückzubinden und mir deutlich zu machen, was der eigentliche Sinn meines Lebens ist, nämlich zur vollen Gemeinschaft mit Gott zu gelangen. Wir nennen das Stundengebet bei uns in der katholischen Kirche. Wir greifen dabei zurück, ganz wesentlich auf die 150 Psalmen aus dem Alten Testament und sind damit auch wieder mit dem Gebetsschatz des Judentums sehr eng verbunden. Das vielleicht nur zur Ergänzung zu den verschiedenen Stilen des Gebetes, die alle ihre Berechtigung haben, so meine ich. aber eben für verschiedene Zeiten in verschiedener Form sich darstellen. Das kann das persönliche Herzensgebet sein, das kann das Gebet des Erschreckens sein, wenn Menschen rufen, oh Gott, dann deutet das ja darauf hin, dass sie auch wieder Halt suchen in einer großen Sorge, in einem großen Schrecken. Es kann aber auch eben das sehr formale Gebet, sogar das stellvertretende Gebet für andere sein. So viel zunächst mal von mir.
Dankeschön, Pater Altfried. Wir haben noch einen Nachzögling, der Tim Aukes, der Kollege von Sören von der Evangelischen Kirche Duisburg, ist gerade zu uns hinzugestoßen. Tim, wir sind gerade dabei, ich hatte gerade den Impulsvortrag vorgelesen. Wir waren halt dabei, ein bisschen drüber zu sprechen, und wir sind auf das Wort Beziehung gekommen. Möchtest du vielleicht schon irgendwie was dazu sagen?
Ja, erstmal einen schönen guten Abend in die Runde. Ich danke für die Einladung, habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mich hier einzufinden, aber ich bin jetzt da. Ich habe die Beziehung gefunden, auch zu euch. Beziehung ist ein wichtiges Wort, denke ich. Also das ist das, was wir ständig in unserem, denke ich, in unserem Alltag suchen, die Beziehung zu Gott. Und das kann auf unterschiedliche Arten und Weisen geschehen. Jetzt habe ich leider die vorherigen Beiträge nicht gehört. Aber ja, das ist ein weiter Spektrum an formalisierte Gebete, an Traditionsgebete, an freiem Gebet. Die Aufgabe, die Schwierigkeit auch ist, sie mit dem Herzen zu machen, denke ich. Das ist die große Aufgabe. Ich lasse mich aber gerne nochmal, muss man sagen, vom weiteren Gespräch inspirieren und lasse es erstmal dabei. Mir geht es um Beten von Herzen.
Ja, das ist auch vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt. Was mich aber so ein bisschen noch interessieren würde, wenn wir schon bei Beziehungen sind, Gebete sind ja in der Regel, wenn sie öffentlich gemacht werden, also sei es jetzt in der Moschee oder in der Kirche, habe ich zumindest nicht so mitgekriegt, das wird so ein bisschen floskelhaft vorgesagt, vor sich hergesagt, vor sich hergesprochen. Also aus der islamischen Tradition, ich weiß nicht, ob man das Tradition nennen kann, kenne ich es schon, dass man auch öfter, wenn man alleine zum Beispiel betet, dass das einen schon sehr berührt und man auch zu Tränen gerührt sein kann, auch wirklich. Und dass man die eine oder andere Träne dann auch sozusagen vergießt. Gibt es sowas auch in der christlichen Tradition? Das würde mich mal interessieren. Ich frage mal in die Runde.
Es gibt das ganz sicherlich auch im Christentum. Es ist natürlich diese sehr große Bandbreite und Mischung, die wir in unserem Gebetsleben haben. Da, wo einer immer nur das formale Gebet verrichtet, das, was ihm durch eine Regel oder durch Erziehung oder sowas beigebracht worden ist, das, was er auswendig gelernt hat, der verpasst, glaube ich, einen großen Aspekt des Gebetens und beraubt sich auch einer großen Kraft, meines Erachtens nach. Natürlich gehört zu all dem formalen Gebet auch das persönliche Gespräch mit Gott. Das kann sein in der Stunde der Verzweiflung und der Trauer, das kann sein natürlich auch in der Stunde des Glücks und soll auch gerade da sein, dass wir auch das Danken nicht vergessen über die gute Situation, in der wir uns vielleicht gerade befinden, dass wir auch den Mut haben zu klagen und uns selber vor Gott hinzustellen mit dem, was uns bedrückt und bedrängt. Also das persönliche Gebet ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Teil. Und das kann einen natürlich auch manchmal zu Tränen rühren. Manchmal rührt dann auch die äußere Situation zu Tränen, die einen dann zum Gebet wieder hinbringt. Also da würde ich schon viel Wert drauf legen, dass es nicht nur beim formalen Gebet bleibt. Der heilige Augustinus, unser Regelvater, der im 4. Jahrhundert unsere Ordensregel geschrieben hat, der hat einmal gesagt, wenn ihr betet, dann soll euer Herz auch leben, was der Mund ausspricht. Soll nicht einfach bei der Formel bleiben.
Gut, ja, jetzt ich, mal. Entschuldigung.
Tim, geh voran.
Ja, da anschließend, also das ist das, was ich vorhin meinte mit, dass es von Herzen gehen soll. Ich glaube, auch das formalisierte Gebet kann ähnliche Emotionen aufrufen, denke ich. Also mir fiel so beim Zuhören ein sehr eindrückliches Gebetserlebnis ein, was ich vor langer Zeit in Genf hatte, wo ich bei einer Tagung vom Ökumenischen Rat der Kirchen war und wir da gemeinsam im Gottesdienst das Vaterunser beteten, aber jeder in seiner eigenen Landessprache. Dies ist natürlich ein formalisiertes, ein vorgegebenes Gebet, was wir beten, ein zentrales Gebet, und das so zu hören im Gottesdienst, ja, hat, denke ich, auch solche Emotionen freigesetzt. Ich weiß nicht mehr, ob ich da zu Tränen gerührt war, aber es hat mich sehr bewegt, jedenfalls. Auch in Erinnerung noch. Das ist eine lieb gewordene Erinnerung von mir. Ja.
Ich denke, weil da der Aspekt der Gemeinschaft dazu kommt, und das ist auch im Islam ja ein sehr wichtiger Aspekt. Siehe Freitagsgebete. Alles hat seine Vorzüge, wegen einem Gebet zusammenzukommen, eine Gemeinsamkeit auf emotionaler und spiritueller Ebene zu feiern, zu zelebrieren, hat nochmal einen anderen, ja, Aspekt, glaube ich, den man auch nicht vernachlässigen darf. Auf jeden Fall stimme ich zu.
Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz reingrätschen. Nein, die mich näher kennen, wissen, dass ich eigentlich spirituell eher so abwesend bin. Ich bin nicht wirklich mystisch veranlagt. Aber was mir an der Stelle noch mal wichtig ist, eine kleine Stange zu brechen für das formalisierte Gebet, von dem ich weiß, dass hier niemand es geringschätzen möchte. Aber mir ist gerade in meiner Begegnung mit der anglikanischen Kirche aufgefallen, etwas, die ja auch eine hochstehende liturgische Tradition haben, mit sehr festen Formen und Liturgien, etwas, was mir in unserem Kontext fremd war, nämlich die Art, wie das auch feste, das formalisierte Gebet sowohl das eigene Herz erzieht, möchte ich mal sagen, als auch einem schrittweise die Worte überhaupt erst gibt und die Wahrnehmung erst eröffnet für das, was möglich ist im Gespräch mit Gott. Also wenn ich im formalisierten Gebet lerne, in der festen Form lerne, dass bestimmte Themen in meinem Leben mit Gott zu tun haben. Und wenn diese Form mich schrittweise trägt, dann wirkt es vielleicht von außen so, als wäre mein Herz nicht dabei. Aber meine Erfahrung war an verschiedenen Stellen, dass gerade dann, wenn die äußere Form sehr fest und klar war, mein inneres Herz sehr weit sich ausstrecken konnte und das, was ich in der äußeren Form formelhaft sagte, inhaltlich, emotional und mit viel Anteilnahme gefüllt hat. Von daher denke ich, dass das formalisierte Gebet, das feste Gebet, seine große Stärke darin hat, gerade den Menschen, die bestimmte Erfahrungen noch nicht mit Gott gemacht haben oder noch nicht wahrgenommen haben, dass sie diese Erfahrungen mit Gott haben, und Menschen, die aus irgendwelchen Gründen in ihrem Leben wortlos geworden sind, die Sprache dafür zu geben, was in ihrer Beziehung mit Gott passiert, dass sie es wahrnehmen und dass sie es selber ausdrücken können. Von daher unterschätzen wir unser formalisiertes Gebet nicht. Danke.
Ja, da möchte ich auch noch was dazu sagen. Und zwar, man merkt auch bei dem, zumindest beim islamischen Hauptgebet, auch wenn man Suren einfach, ja, manchmal, man sollte es nicht, ich weiß, runterrattert. Es gibt aber auch Situationen, wo man dann die Tiefe von einer Sure oder eines Gebets erst dann erkennt. Und diese Tiefe zu erlangen, diese Tiefe zu ergreifen, das klappt halt nicht jedes Mal. Und da kann ich auch bei formalen Gebeten zumindest sagen, dass bei auch bei ritualisierten oder vorgegebenen Gebetsabläufen, dass man da schon immer jedes Mal so vor einer neuen Herausforderung steht, eine gewisse Tiefe, eine spirituelle Tiefe zu erlangen. Und das ist dann auch nochmal, das gibt der Ganzen eine Dynamik, denke ich.
Ich finde, also Formen sind natürlich sehr wichtig, vor allem auch für den Einstieg. Als das Ganze vorhin gesprochen wurde, musste ich irgendwie an meine Kindheit denken und daran, dass meine Mutter mir zum ersten Mal vielleicht gesagt hat, ja, Kybra, bete mal. Und beten, mit beten meinte sie das Bittgebet, nicht das Hauptgebet. Genau, also Bittgebet, einfach Hände auf oder zu, ist egal. Egal, ob man liegt, steht oder sitzt. Einfach Gott anzubitten. Und dann war die erste Frage, ja, was soll ich denn in diesem Bittgebet aussprechen? Wie geht denn ein Gebet? Und dadurch, dass es ein Bittgebet ist, ist es auch formlos. Ich konnte quasi, laut meiner Mutter, alles sagen in diesem Gebet. Ich durfte mir irgendwie Geschenke wünschen. Ich sollte aber auch für die Gesundheit meiner Familie, für mich beten, damit wir auch ins Paradies kommen. Auch solche Sachen, aber auch weltliche Sachen. Und das finde ich eben sehr spannend, dass in Bittgebeten wirklich solche Sachen auch mit aufgegriffen werden können. Natürlich ist jetzt hier der Punkt, was auch im Input vorkam, dass die Gebete mit den Handlungen, mit den Taten gestützt werden müssen. Sprich, wenn mein Gebet folgendermaßen ausschaut: Gott, bitte lass mich die Prüfung, die Masterarbeit bestehen. Und wenn ich dafür nicht schreibe, nicht übe, keine Quellen sammle, dann kann ich das nicht irgendwie erwarten, dass es mir aus dem Himmel runterfliegt, die Note, und ich es bestanden habe. Dafür muss ich etwas machen. Oder weiß ich nicht, dass man irgendwie abnimmt und aber davon ausgeht, keinen Sport zu betreiben, nur durch Beten abzunehmen, geht nun mal nicht. Das muss natürlich mit einer Tat bekräftigt sein. Und genauso ist es auch mit der Gesundheit. Natürlich kann ich von Gott oder Gott darum bitten, gesund zu sein, aber da muss ich natürlich auch wieder aufpassen, dass ich mich gesund ernähre, dass ich im Regen nicht unter dem Regen stehe, nass bin, dass ich mich trockne, etc. Also dass diese Beziehungen, auch hier die Beziehungen, dass die müssen natürlich hier auch stimmen, aber dennoch mit dieser Gottvertrautheit, dass ich weiß, okay, da ist jemand da und er schützt mich auch. Das heißt natürlich nicht im Gegensatz, wenn ich krank werde, dass Gott mich in dem Moment irgendwie nicht geschützt hätte oder irgendwie wollte genau, dass ich krank werde, um, keine Ahnung, es mir heimzuzahlen oder so. Solche Gedanken hat Gott nicht. Aber dennoch sehen wir, das ist natürlich jetzt ein anderes Thema, aber in der islamischen Lehre ist es so, dass jemand irgendwie eine Krankheit hat, sei es auch nur ein Kopfschmerzen, in Anführungszeichen nur, ist es trotzdem was Gutes. Also es ist nicht immer schlecht, weil es von außen her schlecht angesehen wird. Ja, jetzt mal so viel dazu.
Ja, ist schon einiges zusammengekommen.
Ja, ich bin Ülke Östersch. Ich bin auch im Verein Ruhrdialog ehrenamtlich tätig und ich bin Lehrerin und Biologin. Und ja, ich wollte nur kurz zu dem Thema Formalia oder formelles Beten sagen, dass es ja auch manchmal ja auch übertrieben werden kann, sich an diesen Formalitäten festzuhalten. Also jetzt, wenn ich dieses Problem aus islamischer Sicht, was ich halt oft beobachtet habe, dass die Leute dann irgendwann sagen, mein Gott, das kann man ja gar nicht richtig machen, die Hände bitte so, die Füße bitte so und so weiter. Also klar, formelle Dinge sind wichtig, aber da glaube ich, da muss man auch aufpassen, dass man nicht den Kern und den Sinn vergisst und da dann nicht zu sehr sich an Formen festhält und das daran festmacht. So, das war's.
Danke. Nee, das finde ich aber auch ganz wichtig. Bitte, Pater Alfred, ich glaube, du wolltest sprechen.
Ja, richtig. Also, Ulke, ganz schönen Dank für den Beitrag. Das haben wir natürlich, das Problem zum Beispiel bei uns in der Klostergemeinschaft ständig. Wir haben bestimmte Formen. Am Ende des Gebetes verneigen wir uns und dann ist es dem einen Mitbruder zu tief, dem anderen ist es nicht tief genug, wie weit wir uns verneigen. Das hat natürlich dann manchmal auch im Alltag kuriose Folgen, dass wir uns über solche Kleinigkeiten und Dummheiten streiten. Aber letztendlich ist es natürlich gerade beim gemeinschaftlichen Gebet auch notwendig, eine bestimmte Form zu haben, damit sich alle auch daran in rechter Weise beteiligen können. Insofern ist diese Gefahr zum Formalismus ist immer da, aber eine Form ist auch manchmal sehr hilfreich und tragend und stützend. Man will sich auch bewusst machen, dass man tatsächlich jetzt betet und zu Gott spricht, dass nicht einfach nur die Lippen sich bewegen oder irgendwas dahergeplappert wird. Insofern sind eben bestimmte Übungen, ich glaube im Islam streicht man sich am Anfang über den Kopf und hält sich die Hände an die Ohren oder nimmt eine bestimmte Richtung ein. Das sind ja alles Ausrichtungen auf Gott hin, die Gott nicht nötig hat, aber die uns gut tun, uns zu konzentrieren auf das, was wir jetzt eigentlich wollen. Und diese Beziehung, die wir jetzt eben bestätigen wollen im Gebet, uns darauf auszurichten. Also insofern ist das immer ein Ringen zwischen Form und Formalismus und ich hoffe, dass die Form häufiger gewinnt und der Formalismus häufiger eine Niederlage erleidet dabei.
Ja, also ich glaube, wir können auch damit die Runde eröffnen. Wenn jemand noch also was dazu beitragen möchte, kann er dann einfach in die Runde kurz sprechen. Ich finde es aber interessant, wie sich das entwickelt hat. Wir haben ja angefangen mit Formen des Gebets und wir sind dann jetzt irgendwie gelandet zu formalen Gebeten und wie nennt man das andere? Informal oder persönlich? Und das finde ich schon sehr interessant. Das persönliche Gebet ist unheimlich wichtig, weil es halt persönlich ist und das formale Gebet kann ja noch, ja, das braucht man vielleicht für den Einstieg und um vielleicht so ein bisschen an Tiefe zu gewinnen, an Sinntiefe, könnte man das vielleicht so sagen.
Bruder Kutsch.
Ja, gut, nochmal. Also danke. Wir haben natürlich den Anspruch oder versuchen es eigentlich, dass auch das formale Gebet, das ist bei uns in der Regel das Gemeinschaftsgebet, dass wir das mit unserem Herzen tun. Also das kann man aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so direkt trennen. Das Herzensgebet steht nicht in Konkurrenz zu einer formalen Form, also zu einer Form des Gebetes, zu einer feststehenden Form. Das Herz sollte im Idealfall immer mit dabei sein. Natürlich gelingt mir das am frühen Morgen beim Beten der Psalmen nicht immer so gut wie vielleicht am späten Abend, wo ich normalerweise mein Leistungshoch habe. Aber es ist der Anspruch, der zumindest dahinter steht, wenn ich die Psalmen bete, dass ich mich auch hineinversetze in die Situation der Menschen, die diese Gebete mal vor 2000, 3000 Jahren formuliert haben und deren Sorgen auch ernst nehme und mit vor Gott hintrage. Also Herz und Form müssen nicht im Widerspruch zueinander stehen.
Ja, und ich denke, dass wir auch, dass es ist ein gradueller Unterschied, aber wenn man bedenkt, dass das Gebet, das formale Gebet mir hilft, meine Beziehung zu Gott zu verstehen, nämlich, das hatten wir ja vorher schon gesagt, als der Grund, von dem ich herkomme, die Instanz, die Größe, der ich meiner Existenz verdanke, dann orientiert mich dieses Gebet auch für mein freies Gebet, dass ich nämlich nicht denke oder dass ich davor bewahrt werde, eine Haltung einzunehmen von hier ist jemand, der muss jetzt das tun, was ich ihm sage, sondern hier trete ich vor Gott, der mir gewähren kann, was ich bitte, aber der mir gewähren wird, was gut für mich ist. Und ich glaube, das ist eine wichtige Kenntnis, die religiöse Menschen haben. Da würde ich schon einen Unterschied machen zu anderen Leuten, die dieses Notgebet beten. Da ist nichts gegen einzuwenden. Als Religionswissenschaftler schätze ich dich das sehr. Aber zu wissen, ich bin nicht ein Konsument, dem Gott etwas gewähren muss, damit ich ihm Achtung entgegenbringe, sondern ich lege meine Hand, mein Leben und meine Bitte in Gottes Hand, damit ich von Gott empfange, was meinem Leben gut tut und richtig ist. Und ich glaube, diese Haltung hilft uns, das feste, das gelehrte Gebet einzuhalten, einzunehmen. Und von dieser Haltung heraus bekommt unser freies Gebet dann eine ganz eigene Tiefe.
Vielleicht schneide ich mal auch ein anderes Thema mit ein. Und zwar die Reinigung durch Gebet. Das war auch nochmal im Input nochmal so ein Punkt. Und zwar, ich weiß nicht, wie es im Christentum ist, aber das Hauptgebet, dadurch, dass es fünf Zeiten sind und jeweils eben eins nach dem anderen folgt, in der Zeit, wo das Gebet quasi nicht stattfindet, weiß ich, okay, nach einer Stunde, nach zwei Stunden, keine Ahnung, werde ich nochmal beten. Heißt, ich werde nochmal vor Gott antreten. Und das hilft wiederum, finde ich, sich zu zügeln. Was heißt das? Vor Sünden wie Lügen, Lästerei etc. Fern zu bleiben. Weil wenn ich weiß, das ist dasselbe Beispiel vielleicht nochmal vorhin mit der Mutter. Ich denke, Altfried hatte diesen Beispiel gebracht, dass man sich eben vor der, die Mutter hat man ganz lieb, aber auch von der fürchtet man sich. Und etwa so ist die Beziehung auch zu Gott. Ich liebe Gott und ich habe Angst, nicht unbedingt vor der Strafe Gottes, sondern dass Gott mir seine Liebe entziehen wird. Und genau das ist, glaube ich, der Faktor. Und der Faktor dafür, dass ich von Sünden fernbleibe. Und bei Gebeten und die Gebete quasi helfen mir dazu, diese eben bedachter anzugehen, beziehungsweise nicht zu tätigen, diese Sünden. Und man hat dann immer in Erinnerung quasi, okay, wenn du jetzt diese Tat begehst, kannst du dann quasi nachher nochmal vor Gott stehen. Ja, die Reue gibt es natürlich auch. Man kann auch beten oder soll auch beten, wenn man Reue zeigen möchte, wenn man Taten bereut hat, die man irgendwie nicht machen sollte. Schließlich sind wir Menschen und wir sind darauf programmiert, dass wir Fehler machen, dass wir Sünden begehen. Und die Folgerung soll ja eben auch nochmal das Gebet sein, eine andere Art von Gebet hier wieder, nochmal zu Gott zu gehen und sagen, wenn es Mord ist, auch wegen Mordreue zu zeigen, wenn es was Kleineres, Diebstahl war, okay, Diebstahl ist jetzt auch nichts Kleineres, aber wenn es irgendwie so keine Notlüge war oder so, dass man auch selbst da nochmal die Reue zeigt, soweit eben ethische Werte missbraucht werden, auch da Reue zu zeigen und dann auch nicht nur unbedingt gegenüber Gott, sondern auch gegenüber den Mitmenschen, dass wenn ich jemanden was Böses angetan habe, dass ich auch mich von der Person auch entschuldige. Also da spielt dann nochmal das Handeln nochmal eine Rolle. Also Gebet plus nochmal die Handlung, die parallel dazu kommen muss.
Dann verbleiben wir mit, beziehungsweise sind wir an dem Punkt angelangt, dass wir sagen, formelles oder persönliches Gebet oder formales und persönliches Gebet sind beides gleich wichtig. Das hört sich jetzt auch irgendwie komisch an, aber also in der Wertigkeit sind die auf jeden Fall gleich. Ich hätte jetzt auf Anhieb gesagt, das persönliche Gespräch ist mir wichtiger, weil ich das ja aus dem Herzen spreche. Das hat mir auch vorhin erwähnt. Dieses aus dem Herzen sprechen, dieses aus dem Herzen beten, daran könnte doch das formale Gebet gar nicht rankommen, hätte ich gesagt. Aber wenn es vielleicht schon Gebete gibt, die formal sind, vielleicht habe ich ja nur noch nicht die, ich bin jetzt wieder bei der Tiefe, bei der Sinntiefe angekommen. Vielleicht habe ich ja die Sinntiefe nicht begriffen.
Ich möchte einfach an der Stelle für mich nochmal dankbar sein dürfen dafür, dass unsere jeweiligen religiösen Traditionen so reich sind und so vielfältige Möglichkeiten haben, in Beziehung mit Gott zu treten und unser Leben in Beziehung mit Gott zu leben. Und ich glaube, dass die Erfahrung, die jemand macht, sei es im freien Gebet, sei es im formalen Gebet, sei es darin, dass sie oder er ihr Leben und ihr Handeln bewusst auf Gott ausrichtet, dass unsere Traditionen uns so viele Möglichkeiten geben, uns unserer Beziehung zu Gott oder Gottes, vor allem Gottes Beziehung zu uns, bewusst zu werden und sie zu erfahren. Und in allererster Linie, denke ich, wäre es schön, wenn es uns gelingt, dafür dankbar zu sein und die Verschiedenheit und auch das von mir noch nicht Erfahrene als Gabe Gottes wahrzunehmen, die vielleicht nicht konkret für mich nötig ist, weil ich in einem freien Gebet eine intensive Gottesbeziehung habe, aber zu wissen, dass das formale Gebet oder dass das Bedenken, dass ich vor Gott ja stehen werde gleich wieder oder dass ich am Sonntag in der Eucharistie mit Gott eine Verbindung eingehe, eine Gemeinschaft tiefster Ebene erfahre und, dass diese verschiedenen Formen Gaben Gottes sind, damit alle Menschen in ihrer Verschiedenheit doch Wege finden, die Beziehung, die Gott zu ihnen hat, zu erfahren. Ich glaube, diese Vielfalt wahrzunehmen, sich einzugestehen, wo man eigene Grenzen hat in der Wahrnehmung, zu sagen, das kann ich nicht so tief, aber das ist mein Weg. Und dafür dankbar zu sein, das ist eine Haltung, die ich mir auch wünsche in der Beziehung zu anderen Menschen in ihrem Glauben an Gott.
Ja, ich möchte vielleicht noch ergänzend sagen, dass das Wort formales Gebet uns vielleicht auch so ein bisschen in die Irre führt, weil formal bei uns in der deutschen Sprache doch sehr negativ konnotiert ist normalerweise, schnell mit Formalismus gleichgesetzt wird. Dennoch brauchen wir für unser gemeinsames Tun immer bestimmte Formen, ob das jetzt beim Gebet ist oder bei der Arbeit oder bei anderen Dingen, die wir verrichten. Es gibt bestimmte Formen, damit wir gemeinsam etwas tun können. Die sind ja in sich nicht schlecht. Noch einmal möchte ich betonen, für mich ist es sehr wichtig, das Herzensgebet und das formale oder gemeinschaftliche Gebet nicht gegeneinander stehen und sich auch nicht ausschließen sollten. Ganz im Gegenteil. Im Idealfall verbindet sich Herzensgebet mit der Form, in der ich es gerade spreche, alleine oder auch mit anderen.
Ich finde, Dankbarkeit ist tatsächlich sehr wichtig. Dankbarkeit für alles eigentlich, was wir haben, dass wir diese unterschiedlichen Formen haben, dass wir unterschiedliche Wege haben, dass wir so unterschiedlich sind. Dadurch, dass wir ja unterschiedliche Menschen sind, sei es jetzt mit unterschiedlichen Religionen, Weltanschauungen, aber auch Persönlichkeiten. Und das fand ich auch sehr toll, wie Sie das gesagt haben, oder du, Sören, dass jeder dann quasi auch ihren eigenen Weg finden kann und sagen kann, dieser Weg passt mir am besten, diese Gebetsform liegt mir am meisten im Herzen, und dass man einfach die Freiheit hat, sich dazu auch dann zu entscheiden und diese Form auszuwählen und auszuüben. Denn letztendlich kommt es wieder auf das Individuum nochmal an, ob man sich wohlfühlt, ob man das machen möchte und wie sehr wie sehr mich das beruhigen kann, entlasten kann. Und ja, letztendlich soll ja die Religion keine Last sein, sondern eine Entlastung sein. Und in dem Sinne wollte ich auch nochmal ausdrücken, dass die Dankbarkeit sehr wichtig ist.
Also ich bin sehr dankbar, dass wir diese Bandbreite haben, dass wir das Lob Gottes, wo wir unsere Beziehung wahrnehmen, dass wir die Dankbarkeit, die Bitte und die Klage als von Gott für uns eröffnete Wege des Gespräches mit ihm haben, weil es uns ja auch reicher macht und weil es uns hilft. und von Gott die Erlaubnis zu haben, ihm zu klagen, wie es mir geht. Und mich nicht nur, das ist jetzt vielleicht auch ein überzeichnetes Bild antiker Religionen, aber mich nicht nur im Opfer an ihn zu wenden und zu hoffen, dass sein Zorn von mir wegbleibt, sondern ich kann klagen, ich kann ihn bitten, ich kann ihm Dankbarkeit sein, ich kann ihn loben für das, was er getan hat. Diese Vielfalt menschlicher Ausdrucksformen, alle als zulässig in der Begegnung mit Gott, von Gott eröffnet zu bekommen, das ist, glaube ich, etwas, für das ich sehr dankbar bin.
Ich denke, wir können auch jetzt langsam, aber sicher zum Schluss kommen. Danke, Sören, für deine Worte. Ich glaube, die können wir auch ruhig als Schlussworte nehmen. Wenn jemand vielleicht noch etwas hinzufügen möchte, kann er das jetzt tun, kann er oder sie das jetzt tun. Ich glaube, in Berlin dürfte jetzt auch bald Fastenbrechenzeit, Iftarzeit sein. Wir wollen können da jetzt nicht hier zu lange aufhalten. Tim, bitte.
Ja, also ich wollte eigentlich zu dem, was Sören gesagt hat, das auch nochmal unterstreichen. Die verschiedenen Formen, die uns zur Verfügung stehen. Wir leben in Gott. Wir sind kein Augenblick fern von Gott. Gott ist kein Augenblick fern von uns. Er hat immer Kontakt zu uns und wir mal mehr, mal weniger, wie wir halt Menschen so sind. Aber wir haben in all unseren unterschiedlichen Situationen die unterschiedlichsten Möglichkeiten, zu Gott in Beziehung zu treten oder seine Beziehung zu uns darauf zu antworten, und zwar immer, unser Leben lang. Als gläubiger Mensch lebe ich mit Gott. Ich wollte noch hinzufügen, also nicht nur ich habe so eine Bandbreite zur Verfügung, wir als gläubige Menschen insgesamt, ich muss gar nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen, weil sie gar nicht vielleicht meine sind. Auch da habe ich eine Erfahrung von längerer Zeit zurück, wo wir mit, muss man sagen, eine Woche in Schottland waren, wo wir einen Abend uns über Gebetsformen unterhalten haben, und da stellte sich heraus, dass wir eigentlich alle völlig unterschiedliche, alle Anwesenden völlig unterschiedliche Aspekten des Betens für uns persönlich wichtig sind. Und das hat für mich nochmal so ein, muss man sagen, ein Auge dafür geöffnet, wie unterschiedlich wir sind, wie beschränkt unsere Gottesdienste, was das angeht, sind, weil wir da doch eine sehr beschränkte, muss man sagen, Auswahl an Ausdrucksmöglichkeiten haben. Wie breit das Spektrum aber ist unter uns. Und es wäre schön, wenn wir das, ich habe das nie weiter verfolgen können, aber es wäre schön, wenn man die viele Möglichkeiten dann auch tatsächlich mal in unseren Gottesdiensten, ja, zum Tragen kommen lassen könnte. Aber gut, es gibt die viele Möglichkeiten, und Sören, du hast recht, das ist ein Grund für Dankbarkeit.
Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Aber vielleicht braucht man ja auch erstmal so eine enge Bandbreite, um vielleicht an das Gebet herangeführt zu werden, damit man später vielleicht daraus eine breitere Bandbreite entwickelt. Mhm. Das ist mir jetzt gerade noch dazu eingefallen.
Also man kann da anfangen, wo man ist. Ich glaube nicht, dass es einen Kurs dafür gibt. Also beten lernt man in Gemeinschaft und nicht, weil es einem vorgegeben wird, sondern weil man zusammen betet. Und ich denke, von da aus, von den ersten Schritten, ergeben sich die weiteren.
Gut, ich bete dann, dass wir nächste Woche wieder mindestens so zahlreich werden wie heute. Wir wären auch damit auch schon zum Ende der Veranstaltung gekommen. Die Aufzeichnung würde ich dann auf unserer Website hochladen, sodass man sich die auch anhören kann im Nachhinein. Wir sind nächste Woche dran. Mit welchem Thema, Volkan? Du warst, glaube ich, der Impulsgeber.
Ja, also ich habe dann die Ehre. Ich würde mich auch freuen, wenn die Leute kommen und wir sprechen können. Das ist das Menschenbild, hatten wir, glaube ich, ne? In den Religionen. Genau, und da muss ich mich aber noch vorbereiten ein bisschen. Aber ich hoffe, dass man da doch ganz gut drüber sprechen kann.
Super. Ja, ich bedanke mich bei allen Sprecherinnen und Sprechern und Teilnehmerinnen und Teilnehmern und wünsche einen schönen Abend bzw. einen gesegneten Iftar. Bis zum
Vielen
nächsten Mal.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Hat dir Spaß gemacht.
Danke, tschüss.
Ja. Alles Gute. Gottes Segen.
Ja, tschüss. Ein gesegneter Ramadan wünsche ich all unseren muslimischen Teilnehmern.
Danke.